klaren Vortrag, wir haben jetzt eine Zeit zur Diskussion, nämlich 18 Minuten, das ist schön. Gibt es Fragen? Herr Lehrer.
Ja, vielen Dank für den sehr spannenden Vortrag und für Ihre Anregungen. Mich würde interessieren, in der Konzeption, in der Skizze der verschiedenen Gerechtigkeitskonzeptionen, die Sie aufmachen, wo Sie einordnen, wo Sie so etwas wie eine im weitesten Sinne hegelsche, pragmatistische Linie verorten würden. Und ich sage sozusagen, wo sie meiner Ansicht nach eine Rolle spielt, im Sinne von einer Beachtung auch der empirischen gesellschaftlichen Praktiken und Ausgangssituationen, die für die Lösung, auch die ethische Diskussion der Frage meiner Ansicht nach relevant sind. Wir haben die letzten paar Jahre bei uns in München ein Projekt zum Klimawandel und Gerechtigkeit gemacht mit 10 Dialogforen in den Entwicklungsländern und dort haben durch die Bank in allen Ländern des Südens quasi die Teilnehmer im Grunde Konzeptionen, die einen starken Freiheitsbegriff haben, verworfen und gesagt, er ist aus einer interkulturellen Sicht nicht anschlussfähig. Sie haben andere Praktiken, ja, da wäre Hegel vielleicht eine Brücke, würde mich interessieren, wie Sie das sehen. Und ein zweites, mit der intergenerationellen Gerechtigkeit gibt es ja diese Debatte über den Kopenhagen-Konsensus. Brauchen wir nur intergenerationelle Gerechtigkeit, nur Armuts- und Entwicklungspolitik, dann können wir es lösen. Und dann haben viele Kritiker gesagt, ihr tut genau die empirischen Argumente nicht berücksichtigen, die intergenerationell, Entschuldigung, relevant sind. Also auch da nochmal die Frage, inwieweit dieses Modell trägt und man vielleicht dann erweitern müsste.
Also ich habe einen Überblick über die Debatte versprochen und ich erkenne an, dass dieser Überblick Grenzen hat, weil ich verschiedene Positionen, die es gibt, die allerdings in der Debatte, soweit ich sie kenne und rezipiere, keine große Rolle spielen. Hans Jonas taucht hier nicht auf, weil Hans Jonas von Ausgangsannahmen, von Annahmen ausgeht, wie so einem Eigenrecht der Natur, ja, das ich hier auch nicht vorsehen kann und möchte, weil ich auf konsensfähige, liberale oder individualistische Prämissen alleine Bezug nehme. Bei Hegel stellt sich ein ähnliches Problem. Ich wüsste jetzt nicht genau, für welche Fragen Hegel genau eine Antwort anbieten könnte. Würden Sie sagen, dass Hegel bei den Grundlagen in irgendeiner Weise noch eine Rolle... Es gibt auch den Kommunitarismus. Es gibt verschiedene Versuche, intergenerationelle Gerechtigkeit kommunitaristisch zu begründen. Auch das habe ich hier ausgeschlossen, weil es sich auch nicht in meine relativ eindimensionale, muss ich zugeben, Form der Präsentation des Spektrums einfügen lässt. Ja. Aber ich schließe das aus, weil das sozusagen ein bisschen den Bereich dessen verlässt, was mich auf liberaler, individualistischer Grundlage interessiert. Und ähnlich würde ich Hegel einordnen, aber... Ergänzen Sie das,
ja. Also der Punkt wäre mit Hegel, wenn Sie es sozusagen mit Honneth lesen, weil Sie von Honneth würden sagen, Hegels Rechtsphilosophie ist der Clou, dass wir erstmal global erfassen müssen, wenn man global weiterdenkt, was es für Praktiken gibt, gesellschaftliche Praktiken, die intergenerationelle Gerechtigkeit implizieren. Und das war meine Schlussrichtung, ja, interkulturell, wenn wir wahrnehmen, quasi in den Entwicklungsländern sagen uns alle, wenn ihr mit einem starken Freiheitsargument kommt, dann halten wir es eigentlich schon für unplausibel. Man kann sagen, wir halten es theoretisch für plausibel, aber wie reagiert man darauf dann?
Ja, aber was ich jetzt verstanden habe, ist etwas, was meiner Meinung nach nicht möglich ist, wenn Sie nicht eine Theorie der intergenerationalen Gerechtigkeit bereits haben. Sie haben formuliert jetzt, um nur den ersten Satz zu zitieren, wir sollten zuerst die empirischen Praktiken auf globalem Maßstab identifizieren und beschreiben, korrigieren Sie mich, die mit Honneth, ja, die eine gewisse Vorstellung von intergenerationeller Gerechtigkeit bereits zum Ausdruck bringen oder zur Anwendung bringen. Meine Rückfrage ist, woher wissen Sie denn, dass eine Praktik eine Form der intergenerationellen Gerechtigkeit zum Ausdruck bringt, solange Sie keine Vorstellung haben, was die intergenerationelle Gerechtigkeit verlangt? Das müssen Sie zuerst klären und das tue ich hier. Weil Sie setzen etwas voraus, was klar zu sein scheint. Eine Praxis, die eine Theorie, eine Vorstellung, eine Idee der intergenerationellen Gerechtigkeit zum Ausdruck bringt. Und es ist nicht klar, worin die Idee der intergenerationellen Gerechtigkeit zuerst einmal besteht. Und dazu denke ich mal, ich meine, da bin ich nicht der einzige Philosoph, der diese Anschauung vertritt, müssen Sie von den Praktiken zu einem gewissen Maß abstrahieren und das auf dem grünen Tisch oder wie auch immer separat klären. Ja. Und ähnlich intergenerationelle Gerechtigkeit, das ist eine Frage, die ganz zum Schluss jetzt aufgetaucht ist. Da steckt die Debatte noch in den Kinderschuhen. Und ich bin natürlich nicht der Meinung, dass die intragenerationelle Gerechtigkeit alle intergenerationellen Erwägungen austrumpft. Aber ich komme ja hier mit meiner Ausgangsthese doch schon zum Schluss, dass wir, und ich glaube, das passt ganz gut in den intergenerationalen Libertarismus, dass wir zunächst für unsere Armen verantwortlich sind und vorrangige Pflichten haben und zukünftige Personen ihrerseits dann, sind ja dann nicht alle arm, ihrerseits die Verpflichtung haben, für ihre bedürftigen Personen zu sorgen und nicht wir für die bedürftigen Personen in der Zukunft, sondern zunächst wir für unsere bedürftigen Personen und zukünftige Personen für ihre bedürftigen Personen. Sonst würde sich die Gefahr eröffnen, dass sich diese Pfeile jeweils in die Zukunft erschrecken und für die aktuellen Personen eigentlich nur vergangene, tote Personen Verantwortung haben. Ja. Und deswegen wäre es, verstehen Sie, was ich sagen möchte, das Suffizienzprinzip auf der horizontalen Ebene, glaube ich, zunächst mal wichtig, obwohl ich nicht ausschließen möchte, dass auch ein Teil in die Zukunft geht. Aber was Vorrangsfragen angeht, sobald unsere Armutsprobleme geklärt sind, haben wir sicherlich auch Pflichten für die Zukunft. Das ist ja sicher, aber wenn es zu Konflikten kommt, würde ich unserem Armutsproblem Vorrang einräumen, aber dann eventuell eben, und das ist der nächste Vorrang, dem Armutsproblem in der Zukunft potenziell einen Vorrang gegenüber unseren Freiheitsinteressen einräumen. Ja, was natürlich wieder schwierig ist und zu demokratietheoretischen Problemen führen kann. Ja, aber ich glaube, das ist sinnvoll, das so anzuordnen. Aber das ist eher eine Frage.
Ja, ich habe eine Frage zu der Frage, die Sie ganz am Anfang des Vortrags gemacht haben, nämlich zu der Möglichkeit der Trennung von sowas wie einem partiellen
Ach so, ja, gut.
Wir mit den Generationen, die wir daraus schulden, überhaupt nichts zu tun haben, in dem Sinne, dass wir uns mit denen überlappen. Also ich meine, große Teile des Klimawandels werden vielleicht schon in 50 Jahren spürbar sein. Das ist etwas, was ich, wenn ich 80 bin, vielleicht noch erleben werde anhand meines Sohnes. Also kann man sozusagen, wenn man Gerechtigkeitsforderungen so intergenerationell aufzieht und da sowas wie ein Libertarismus vertritt, kann man dann auch eigentlich, kann man das noch sozusagen als rein intergenerational verkaufen oder muss man nicht eigentlich auch in gewissen Kontexten, zum Beispiel im Fall des Klimawandels, dann sagen, naja, in dem Kontext ist es eigentlich auch ein intragenerationelles
Sehr gut.
Also einfach, weil Generationen sich überlappen und
ja, ich meine, da kommt es dann auf die Generation, auf den Begriff der Generation an. Ich würde, glaube ich, das müsste man auch klären, was man genau unter Generation versteht, gegen die Möglichkeit einer Überlappung sprechen und einfach Zeitschnitte annehmen und alle, die heute leben, in einer bestimmten Altersgruppe leben, gehören einer Generation an und meine Kinder gehören einer anderen Generation an, während die überlappen sich, insofern es zeitlich zu Überschneidungen kommt, zu Gleichzeitigkeiten kommt, aber die Verteilungsfrage könnte dann separat beantwortet werden, weil für die eine Frage ist möglicherweise der Egalitarismus richtig, für die andere Frage der Libertarismus. Aber Sie haben schon recht, wenn Sie darauf hinweisen, dass insofern diese verschiedenen Generationen, wenn ich einen engeren Generationenbegriff wähle, in einem Staatsgebilde zusammen beheimatet sind, sich die Frage stellt, welche Idee regiert dann die Gesetzgebung, die für verschiedene Personen gilt, und darauf habe ich jetzt tatsächlich keine Antwort, weil ich von der Annahme ausgehe, gut, dass es sich um weiter entfernte Generationen handelt, aber das ist ganz richtig, dass da eine Unschärfe dann einfach ins Spiel kommt, wo diese Unterscheidung partiell und umfassend nicht aufrechtzuerhalten ist. Ja, vielen Dank. Das ist richtig.
Ich habe nur zwei kurze Fragen. Das eine ist wahrscheinlich mehr ein Kommentar, weil Sie das ja selber als Frage unter 5 aufgeführt haben. Das ist die Ordnung der verschiedenen intergenerationalen Prinzipien, wie die aufeinander abgestimmt sind. Da scheint es unter Umständen ja schon relativ stark von viel kommen zu können, vor allem wenn intergenerational F vor intergenerational F kommt. Weil da noch einfach das Problem besteht, dass wenn man sich unsere Welt anguckt, es ja so viele Probleme gibt in Bezug auf F, die das vielleicht einfach de facto ausschließen, dass hintergehend der rationale F noch zum Zuge kommt. Und da ist auch wieder die Frage, wie gut man das wirklich trennen kann, intergenerational und intergenerational. Was auch mit der Überlappungsfrage zu tun hat. Und so wie Sie gerade Generationen definiert haben, glaube ich, würde das ein bisschen zusammenfallen. Also das ist ja nicht nur eine Verteilungsfrage, sondern es geht auch um ganz andere Sachen. Es geht ja um politische Rechte, es geht um Befriedigung von Grundbedürfnissen und solche Sachen. Also da glaube ich, das funktioniert nur mit einem anderen Generationenbegriff, wenn man wirklich sagt, da bestehen keinerlei Überschneidungen. Also, aber das ist das eine. Und das andere ist das Ausgleichsprinzip. Das klingt, finde ich, auch im Papier schon. Da habe ich nur die Frage, was bedeutet das letzten Endes, wenn man von positiven Rechten von zukünftigen Personen auf Wiedergutmachung von Unrecht aus ist? Also, wie kann so eine Wiedergutmachung aussehen, wenn man nicht irgendwie eine Art von, mal ganz salopp ausgedrückt, kollektiver Sittenhaft haben will? Gerade wenn sich Generationen nicht überschneiden, denn dann ist die eine Generation weg. Die hat jetzt nicht das gemacht, was sie machen sollte, und irgendwoher muss die Wiedergutmachung ja kommen. Und das ist, glaube ich, so ein relativ viel diskutiertes Problem in der internationalen Gerechtigkeitsdebatte. Ist nur die Frage, weil Sie dazu so wenig gesagt haben, was Ihre Antwort darauf ist, also in welche Richtung Sie da tendieren. Ist klar, dass Sie jetzt keine komplette Theorie dazu haben können, aber ich glaube, wenn man ein Ausgleichsprinzip hat, braucht man auch dafür zumindest die Andeutung einer Lösung.
Nee, vor allem ein Beispiel, das muss man anhand eines Beispiels klar machen. Also mein Vorschlag wäre, nehmen wir den Klimawandel und gehen wir davon aus, dass wir heute bereits wissen, dass wir zukünftigen Personen Schaden zufügen werden. Ja. Das ist wohl unbestreitbar, gerade wenn es dann um Suffizienzbedürfnisse und so weiter geht, fügen wir denen sicherlich heute bereits Schaden zu. Und nach dem Ausgleichsprinzip, das wäre eine ganz einfache Anwendung dieses Prinzips, sind wir zur Rektifikation verpflichtet, und zwar heute schon, weil wir zukünftigen Personen ein Unrecht zufügen. Und das stellt uns heute schon in die moralische Pflicht, nicht nur für eine Verminderung des CO2-Ausstoßes zu sorgen, sondern bei den entsprechenden Anpassungsproblemen, die zukünftige Personen haben werden, mitzuhelfen, beziehungsweise in einen Fonds einzuzahlen, der auch diese Anpassungskosten bezahlen kann. Ja, das wäre eine relativ einfache, ich weiß nicht, ob Sie also dem zustimmen können, Anwendung des Ausgleichsprinzips, das uns heute angesichts Rechtsverletzung zukünftiger Personen in die Pflicht nimmt.
Also, weil ja auch andere Leute auf der Liste sind, sage ich dazu jetzt nichts. Ich glaube, da hat man wieder das Problem, geht man davon aus, dass wir das jetzt schon anwenden können, aber das scheint sozusagen ein sehr begrenztes Prinzip.
Aber das können wir doch. Das ist ja relativ einfach zu sagen, aha, die Identität dieser Person ist unklar, aber dass manche Leute darunter leiden werden, ist klar. Und damit stehen wir heute in der Pflicht, nicht nur den Ausstoß zu drosseln, ja, was ja auch eine andere Frage ist, angesichts von Suffizienzprinzipien, die höchstwahrscheinlich dann verletzt werden, wenn wir es nicht tun, aber da wir es nicht getan haben und weiterhin unseren Lebensstil führen, ja, verletzen wir Rechte, die wir kompensieren müssen. Und zu Ihrer ersten Frage, gut, das geht natürlich in die gleiche Richtung, Freiheitsprinzip, das war ich mir nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich müsste ich dann so gemeinsam auf Sie antworten, insofern sich Generationen überlappen, kriege ich große Probleme mit der begrifflichen Abgrenzung eines partiellen Libertarismus. Aber insofern Sie es nicht tun, Generationen, und nicht alle Generationen überlappen sich, bleibt die Möglichkeit einer begrifflichen, das ist ja auch zuerst mal nur zur begrifflichen Klärung, ja, das in der Anwendung große Probleme, aber das war mir so noch nicht klar, ja, dass ich da bei überlappenden Generationen solche Anwendungsschwierigkeiten haben werde, das war mir nicht klar, aber insofern sich Generationen nicht überlappen, bleibt die begriffliche Unterscheidung sinnvoll. Ja. Rawls macht das ja auch, indem er sagt, Kontexte der Gerechtigkeit, internationaler Libertarismus, innerstaatlicher Egalitarismus, also die Validität dieser begrifflichen Unterscheidung ist natürlich begrenzt, ja, angesichts solcher Anwendungsschwierigkeiten. Interessant wäre, können wir hier nicht machen, vielleicht nachher, was Sie mit Freiheit in dem Bezug meinen, das habe ich nicht ganz verstanden. Gut.
Ja, ich habe zwei Punkte, das eine ist ganz kurz, wahrscheinlich mehr eine begriffliche Frage, und zwar war mir nicht ganz klar, warum sozusagen der Utilitarismus angeblich keine persönlichen Werte berücksichtigt, weil ich dachte gerade, der Utilitarismus berücksichtigt ja individuelle Präferenzen eigentlich recht stark, obwohl ja auch teilweise kritisiert wird, wenn diese Präferenzen eben Präferenzen sind, die man eher nicht haben sollte. Natürlich gibt er eben kein besonderes Gewicht, sondern bezieht sich nicht alles an nutzen können. Das war einfach nur eine Verständnisfrage, was ich gesehen habe. Ich glaube, das andere ist ein etwas kritischer Punkt. Ich fand es einerseits sehr interessant, diese Erweiterung des Libertarismus. Mir ist noch nicht ganz klar, wie diese drei Grundsätze letztlich aus einer kontraktualistischen Position folgen sollen. Also wieder sozusagen das Rechtfertigungsrecht. Also Sie führen ja Kant, Rawls, Scanlon an. Zu Scanlon, da würde ich mich mal nicht festlegen wollen, aber Rawls würde ja zum Beispiel ganz klar sagen, aus einer Urzustandskonstruktion, also zumindest aus seiner, die er vorschlägt, würde man eben genau den Libertarismus, auch den so erweiterten Libertarismus, eben ablehnen, würde daraus dem Egalitarismus folgen. Und auch Kant würde ja vielleicht in der Sache dem schon recht nahe kommen, aber würde ja auch positive Hilfspflichten zwar irgendwie postulieren, aber würde ja eher in den Bereich der Tugendlehre schieben, also würde keine Hilfsrechte oder irgendetwas annehmen. Also mir ist halt nicht ganz klar, wie kann man sozusagen diesen erweiterten Libertarismus, den Sie vorgeschlagen haben, den ich auch sehr sympathisch finde, an den Kontraktualismus ankoppeln, wenn doch deren Hauptvertreter gerade sagen, dass so etwas nicht aus dieser vertragstheoretischen unparteilichen Rechtfertigungsstrategie folgt. Das ist mir halt irgendwie etwas unklar.
Ja. Ja gut, das sind jetzt zwei sehr umfassende Fragen, die einerseits sozusagen die Frage betrifft, was man unter Utilitarismus versteht. Ich habe ein Zitat von Birnbacher gesucht, wo genau das eigentlich angesprochen wird, was Sie jetzt verwundert, ja, dass sicherlich persönliche Präferenzen dort eine Rolle spielen, aber die werden natürlich summiert und verschwinden in einem Container und keine einzelne Person hat aufgrund besonderer Bindungen oder besonderer parteilicher Präferenzen ein spezielles Recht, sowas wie personale Autonomie als intrinsischen Wert. Ja. Ich glaube, der Utilitarismus hat ein instrumentalistisches Verständnis für personale Autonomie, insofern sie dann zweckdienlich dafür verwendet werden kann, um den Gesamtnutzen zu maximieren. Aber der Gesamtnutzen ist der einzige Aspekt, der bei der Begründung moralischer Normen ins Spiel kommen darf. Und jegliche Form des Interesses an der Ausbildung personaler, parteilicher Beziehungen spielt als intrinsische Größe keine Rolle. Ja, das ist diese es gibt natürlich unterschiedliche Utilitaristen, ja, bei John Stuart Mill schaut das dann wieder anders aus, aber dann fragt man sich, ist das überhaupt noch ein echter Utilitarismus? Da gibt es unterschiedliche, ich habe hier natürlich eine grobe Skizze gezeichnet, aber grundsätzlich im eigentlichen Sinn des Utilitarismus hat er natürlich eine starke Betonung dieses Unparteilichkeitsgedankens. Ja. Was Kontraktualismus angeht, ähnlich, sie wundern sich, dass der Kontraktualismus zu dieser libertären Idee führen kann, wo doch die Hauptvertreter sich auch wundern würden, wie ich von dieser Ausgangsbasis zu libertären Schlussfolgerungen komme. Nein, die wundern sich nicht, wenn sie Rawls anschauen. Rawls kommt natürlich, jetzt Urzustand und solche Konstruktionen, da müsste man ins Detail gehen, aber Rawls kommt natürlich mit seiner kontraktualistischen Grundidee im globalen Maßstab zu einer Position, die von bestimmten wenigen Personen internationaler Libertarismus genannt wurde. Ja. Das entspricht natürlich ganz und gar dem, was ich hier intergenerationalen Libertarismus entspreche. Und man könnte natürlich, aber das müssten Sie mir dann zeigen, ja, sagen, der Kontraktualismus, dann würde der Pfeil sozusagen nach rechts gehen, würde auch im intergenerationalen Kontext zu einer egalitaristischen Position kommen, was ich für unwahrscheinlich halte, weil der Kontraktualismus an einer bestimmten Stelle den Autonomiegedanken nicht als instrumentelles Gut, sondern als intrinsisches Gut ins Spiel bringen wird. Und dann bestimmte Abwehrrechte, sage ich jetzt mal, negative Freiheitsabwehrrechte, negative Freiheitsrechte stark machen wird. Ja, aber bitte, aber da müsste man das im Detail ausführen. Sie würden dann die Gegenthese vertreten, die Grundlage ist gut, ja, Kontraktualismus, da sind wir uns einig, aber Sie täuschen sich mit Ihren Schlussfolgerungen. Würden Sie das dann behaupten wollen, den Kontraktualismus ernst genommen, der führt zu einer anspruchsvolleren, es gibt ja auch Prioritaristen, Und da müssten wir uns dann darüber unterhalten, welche Gründe es für die Personen, für einzelne zukünftige Personen gibt, diesem Vorschlag zuzustimmen oder abzulehnen. Ja. Und ich würde, also das wäre einfach meine Position, gegenüber anspruchsvolleren Gerechtigkeitstheorien im intergenerationellen Kontext immer behaupten, dass heutige Personen mit guten Gründen, das ist natürlich die Grundidee des Libertarismus hier, mit guten Gründen zu starken Ansprüchen aus der Zukunft, weil sonst müssen wir unseren Lebensstil derart radikal verändern, dass wir uns nicht wiedererkennen können. Ja. Und wir können mit guten Gründen sehr weitgehende Ansprüche, Rechte zukünftiger Personen zurückweisen, die uns Egalitaristen oder Prioritaristen abverlangen. Das ist natürlich jetzt ungenügend, aber bloß um die Position sozusagen klar zu machen. Und Sie müssten sagen, nein, wir haben keine guten Gründe, diese anspruchsvollen Rechte zurückzuweisen. Nur um die Fronten zu klären, ja, damit sind sie nicht überwunden. Aber es ist natürlich denkbar. Ja.
Auf die Rednerliste gestellt. Zwei kleine Fragen. Erstens, ich habe vor Jahren einmal in einem Paper über Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit folgende Idee ins Spiel gebracht in Bezug auf dieses Überlappungsproblem. Ist es nicht ein ziemlich fundamentales negatives Freiheitsrecht, sozusagen die Entscheidung über die eigene Nachkommenschaft frei von Besorgnissen und von Ängsten zu fällen, und zwar in Bezug auf sich selbst, als auch in Bezug auf die Nachkommen, die ich in die Welt setze. Also es ist ein unbequemer Gedanke, sozusagen Kinder haben zu müssen, zum Beispiel um seine eigene Altersversorgung in desaströsen wirtschaftlichen Verhältnissen zu sichern. Es ist ebenso unbequem, sozusagen Kinder in die Welt zu setzen, von denen man weiß, dass die selber nicht mehr frei über ihre Kinderzahl entscheiden können, weil, ich weiß nicht, die in 50 Jahren in desaströsen ökologischen Umweltbedingungen leben werden. Und mit solchen Gedanken käme man sozusagen schon einmal in Richtung einer Überlappung und entsprechenden Verpflichtungen für uns über mal mindestens zwei Generationen. Und ich nehme an, das ließe sich irgendwie iterieren. Also ich frage ganz ins Unreine hinein, glauben Sie, dass man so mit dieser Idee vielleicht ein bisschen weiterkommt in Richtung dieser Verpflichtungen? Zweite Frage, ich habe so ein eindeutiges Problem, ist immer diese Abgrenzung zwischen Suffizienz und Ausgleich oder zwischen dem, was Sie genannt haben, Sparpflichten versus positive Leistungspflichten. Jetzt mal ganz ins Unreine wieder gefragt, und ich will Ihren Ansatz da auch nicht überlassen, lehnen Sie die Frage auch ruhig ab. Folgt da irgendwas dann draus für so konkrete Fragen, ob ein Verhalten jetzt schon im Sinne eines Sparens oder eines positiven Leistens einzuschätzen. Also wenn ich mich entscheide, ob ich mit dem Flugzeug von Innsbruck nach Wien reise, was irgendwie ein ökologischer Wahnsinn ist, oder ob ich mit der Eisenbahn fahre, ist das mehr ein Sparen für zukünftige Generationen oder ist das schon ein positives Leisten? Und ich habe sehr viele Debatten in diesem Kontext leiden daran, dass wir das ganz schwer abgrenzen können. Trägt es irgendwas aus oder überlaste ich das, was Sie vorgeschlagen haben?
Ich verstehe Ihre zweite Frage nicht ganz, weil ich mich drüber... Sie sagen, Sie nehmen da eine Gegensetzung vor, die mir unbekannt ist. Wieso sagen Sie Sparen oder positives Leisten? Sparen ist natürlich auch eine Form der positiven Leistung. Ich meine, wenn ich so und so viel Geld heute nicht ausgebe, sondern in einen Fonds einzahle, für das ist ja auch eine positive Leistung. Das verstehe ich nicht, warum Sie das entgegensetzen.
Nein, habe ich Sie da falsch verstanden? Also Sie
das Sparprinzip ist eine Form der positiven Hilfspflicht. Also Rawls ist ja ganz interessant, setzt das Sparprinzip der internationalen Unterstützungspflicht parallel und sagt, wir sind dazu verpflichtet, Staaten, die in ungünstigen Verhältnissen leben, zu helfen und zu unterstützen, und genau auf die gleiche Art und Weise müssen wir für zukünftige Personen sparen. Eine negative Pflicht ist erstmal eine Unterlassungspflicht.
Dann habe ich Sie falsch verstanden. Dann stelle ich die Frage.
Das würde ich beides als positiv.
Ist das dann ein Unterlassen oder ist das schon ein positives Leisten im Sinne eines Sparens?
Ich würde beide, soweit ich das jetzt verstehen kann, von dem, was Sie präsentieren, beide unter eine positive Leistung einordnen, zuordnen. Und eine negative Pflicht ist erstmal eine Unterlassung eines bestimmten Verhaltens. Sie können ja sagen, ich fahre nicht mit dem Flugzeug und das ist eine Unterlassung. Ja. Und gebe das Geld stattdessen für, gut, die Bahn ist teurer, aber sagen wir mal, sie stehen vor der Wahl, entweder eine Flugreise zu machen oder die nicht zu machen und gibt das Geld für einen neuen Fernseher aus, dann haben sie natürlich nicht gespart. Oder sie bauen ein, sie tragen zum Bau einer Schule bei, die irgendwie in der nächsten Generation auch noch helfen wird, dann haben sie gespart, aber dann haben sie eine positive Leistung erbracht. Und wenn sie einen Fernseher gekauft haben, haben sie eine negative, das negative Recht beachtet, denen keinen Schaden zuzufügen. Also so verstehe ich das jetzt ganz einfach gesprochen. Und auch zu Ihre erste Frage ist insofern interessant, aber ich bin mir nicht ganz sicher, worauf Sie damit hinaus wollen. Sie sagen, es wäre doch wertvoll oder sinnvoll, die Möglichkeit anzunehmen, dass wir uns frei über Nachkommen entscheiden können, ohne bestimmte Sorgen damit verbinden zu müssen. Ja,
ja.
Ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, worauf Sie im Kontext meiner Diskussion hinaus wollen. Ist das ein gutes Beispiel für die Bedeutung des Freiheitsprinzips? So würde ich das dann zuerst fordern. Ah ja, das ist ja auch eine Form der personalen Selbstbestimmung, dass ich zum Beispiel solche Entscheidungen frei von Zwängen und Kostenüberlegungen fällen kann. Aber dann wäre das... Aber ich bin mir nicht sicher, ein schönes Beispiel, eine Unterstützung für eine kommende. Achso, eine Unterstützung für. Ah ja, das war mir nicht ganz klar, ja? Achso, das bin ich dann dankbar zur Kenntnis, weil das natürlich eine Art von Freiheit ist, die direkt mit dem Umgang der Grenzen zwischen oder mit dem Umgang intergenerationellen Fragen zu tun.
Weil mein Eindruck ist, jetzt einmal oft läuft die Diskussion so, wir reden da so über so atomistisch gedachte Angehörige zukünftiger Generationen, ja, und überlegen uns dann, wie könnten die berücksichtigungswürdige Rechte haben. Aber vielleicht ist die Beziehung zu denen natürlich viel dicker als
Ja, weil das ist natürlich insofern sehr, sehr gut, als ich die Frage nach der Abhängigkeit der Existenz zukünftiger Personen von unseren Entscheidungen, was natürlich in der Diskussion eine große Rolle spielt, hier überhaupt gar nicht beachtet habe. Ja, aber wenn Sie sagen können oder wenn ich jetzt sagen kann, naja, diese Existenz zukünftiger Personen hängt von verantwortbaren Entscheidungen unsererseits ab und wir ein Interesse haben, diese Entscheidung frei zu machen, frei zu fällen, ja, dann passt es eigentlich gut in das Schema rein, ja, in diese ganze Diskussion, wo es mir eigentlich nur um Gerechtigkeitsfragen geht.
Haben Sie eine ganz kurze Frage oder soll man die lieber in die Mittagspause abschieben? Mittagspause. Gut, ich danke
für die Vortrag, für die Diskussion.
Danke. Lassen Sie sich schmecken, es ist jetzt Mittagspause. Ich glaube, es geht weiter um 14 Uhr. Gut.
Das war die Frage für die Mittagspause, das interessiert mich schon.
Sozusagen für mich waren zwei Sachen, die noch relevant waren, weil Sie gesagt hatten, ob man Anpassungsfinanzierung über sozusagen sowas wie historische Schuld kommt.
Ja, genau, zum Beispiel.
Was sozusagen natürlich genannt, also zwei Argumente, die sind ja die Brasilianerschlag, das ist ja vor im aktuellen Klimadiskurs. Da wird immer gesagt, was kam, also wir wussten
es früher nicht. Achso, die historische
Verantwortlichkeit. Genau, also wir wussten es nicht, das war halt seit 1840, wir wussten es nicht, kollektivhaften. Und das Dritte, ob wir Verursachung und Begünstigung überhaupt zurechnen können. Weil natürlich die Chinesen sagen, das ist super, wir machen da mit, ja, wir stehen ökologisch gut da, aber historisch haben wir natürlich viel geringere Emissionen. Und das wird man, also sozusagen auch wenn es ethisch begründet werden kann, ist es sozusagen praktisch nie auseinanderklamüsbar, wie sozusagen am Beispiel Emissionen, Verursachung und Begünstigung ist.
Na gut, aber die Brasilianer gehen natürlich weit in die Geschichte zurück. Ich meine, mein Beispiel bezieht sich auf den unstrittigen Punkt, dass wir heute wissen, dass da hinten auch noch viele Probleme sind, die noch unklar sind. Ja. Aber es ist relativ klar zu sagen, dass wir heute Bescheid wissen, dass die Folgen klar sind, dass die Kosten mehr oder weniger berechnet werden können und insofern sich höchstwahrscheinlich Verpflichtungen ergeben.
Ja, genau. Ab heute ist sozusagen das Wissen da, bleibt das Argument der Kollektiv.
Gut, das ist richtig, das, ja, aber dass hier das Individuum, da seinen Beitrag leistet, ist auch relativ unstrittig, dass jeder Einzelne mit einer Flugreise natürlich zu einem Kollektivschaden beiträgt, ist auch unstrittig und dass dann eine entsprechende Steuer oder wie auch immer gerechtfertigt sein könnte. Sie sind in München in welchem Projekt?
An der Hochschule für Philosophie.
Ach, an der Hochschule. Ach genau.
Stimmt. Wir haben zusammen mit dem HIC ein Projekt gemacht, also mit dem Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, mit dem Ottmar Inhofer.
Zusammen. Wer ist der Wallacher? Oder wie
genau,
Professor Wallacher.
Genau, ja, den
habe ich mal kennengelernt.
Und was, also deswegen habe ich das angebracht, sozusagen, was aus den Entwicklungs- und Schwellenländern halt im Grunde kommt, dass sie sozusagen sagen, was kann eine, wenn man das von Wimmer gestern aufnimmt, was das kann eine interkulturell anschlussfähige Begründung sein für intergenerationelle Gerechtigkeit, haben die stark eingefordert. Und wir hatten zum Beispiel Rawls vorgestellt als ein Modell und haben gesagt, das ist sozusagen, wenn man das ernst nehmen will, was Wimmer entfaltet hat, sozusagen interkulturell überhaupt nicht sozusagen anschlussfähig, da steigen die sofort auf die Bäume im Grunde.
Warum?
Weil sie sagen, dass sozusagen Grundannahmen beispielsweise im asiatischen als auch im afrikanischen Raum von Autonomie und
Freiheit... Aber auch Rawls hat das Suffizienzprinzip an der ersten Stelle. Und die Entwicklungsländer, die haben ganz gute Recht, also gute Gründe zur Zurückweisung des Autonomiegedanken. Aber bei Rawls ist das interkulturell anschlussfähige Suffizienzprinzip an der ersten Stelle. Ja. Und es ist sehr verständlich, dass diese Länder sagen, uns geht es in allererster Linie um Armutsfragen und so.
Ja.
Und dem wird ja auch den Gebühren den entsprechenden Vorrang eingeräumt.
Nee,
also es ist unberechtigt, die Kritik zum Teil.
Nee, das ist richtig. Aber was mache ich sozusagen, war für mich die Herausforderung, wenn ich sozusagen das mal ernst nehme, was Wimmer sagt, sozusagen die verschiedenen Kulturen in ihrer Diversität ernst nehmen. Und ich mache jetzt einen Vorschlag, weil sie meiner Tradition, wie gehe ich dann um mit den verschiedenen Traditionen und Praktiken, die das was ich sozusagen meinte, sozusagen da sind, auch wenn ich sage, ich halte es trotzdem für berechtigt, wenn ich das sozusagen dann bis auf die Spitze treibe, dann sagen sie, okay, das ist sozusagen euer westlicher Philosophie-Paternalismus an der Stelle. Ja, das ist sozusagen das,
wo es... Rawls, das Autonomieprinzip, dient natürlich in wesentlicher erster Linie dazu, die kulturelle Pluralität in der Welt zu schützen und nicht den einen Autonomiegedanken
überzubringen. Ich würde Ihnen ja zustimmen, aber mich hätte interessiert, wie Sie reagieren, was Sie sozusagen sagen, wenn aus den anderen, beispielsweise asiatischen, afrikanischen Kulturen, dieser starke Einwand kommt.
Das ist ein Missverständnis, würde ich sagen.
Genau,
das ist ein Missverständnis der Theorie.
Okay.
Würde ich denken, weil das libertär ein Platz für unterschiedliche Kulturen, was der Egalitarismus wegen. Kosmopolitismus in der internationalen Gerechtigkeit ist viel paternalistischer als sowas, wo die Autonomie den Mittelpunkt bildet.
Schön. Ja, vielen Dank auch für die artige Diskussion.
Die geht auf Ihre. Die kann ich nicht steuern.